Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Und mein Name ist Miriam C. Herzlich willkommen zur Sendung. Ob in der Schule oder im Kindergarten, in der Arbeitswelt oder in Analysen von Wahlergebnissen, Analysen von Gewaltverbrechen, an vielen Stellen wird in unserer Gesellschaft gerade über Männlichkeit nachgedacht. Und dabei geht es immer wieder um die Privilegierten in der Mitte, also um die jungen, weißen Männer. Auch in der Literatur tauchen die vermehrt auf, na klar, sowieso, aber gerade werden sie auch besonders häufig reflektiert und hinterfragt, zum Beispiel im Roman, im Essay und in der Wissenschaft. Mit drei Männern aus diesen unterschiedlichen Bereichen spreche ich heute über junge, weiße Männer. Wie sieht es aus, dieses neue Nachdenken über Geschlecht und Verantwortung? Welche historisch gewachsenen Männerbilder sind präsent wie eh und je? Und wo findet gerade ein Umdenken statt? Hat ein Umdenken längst stattgefunden? Und was unterscheidet das aktuelle Nachdenken über Männlichkeit vom Vergangenen? Zugeschaltet aus Nürnberg ist mir für diese Fragen unter anderem der Journalist und Autor Frederik Schwilden. Sein erster Roman ist gerade erschienen und der heißt Toxic Man. Guten Abend, Herr Schwilden.
Hallo.
Mit 6 Jahren, das habe ich in der Kurzbiografie von Ihnen gelesen, mit 6 Jahren beschließt Frederik Schwilden, Feminist zu werden. Hatte diese Entscheidung auch irgendwas mit Männern zu tun? Also mit einer Ablehnung womöglich von, ob es nun toxische, vergiftete oder schlicht Männlichkeit ist?
Das habe ich mal in einem Fokusartikel geschrieben und dann in die Biografie reingeschrieben, weil ich das so wahnsinnig dämlich angeberisch fand. Das ist ja der Trick des privilegierten Mannes, der sagt jetzt, ich bin Feminist und dann ist alles super. Und das wollte ich damit so konterkarieren. Also ich habe das mit 6 natürlich nicht beschlossen.
Ihr Roman, Frederik Schwilden, Toxic Man, der begleitet eine Hauptfigur, die ist Ende 20, lebt in Berlin als Fotograf, als gescheiterter Journalist. Die Figur nimmt auch allerhand Drogen, die hängt auf Partys rum. Und dann gibt es aber so einen Erschütterungsmoment nach dem Tod seines Vaters. Es gibt eine große Liebe zu einer Frau, eine Hochzeit, eine Geburt. Was steckt denn Zerstörerisches oder was steckt denn Toxisches in dieser Figur, in diesem Mann, der ja zumindest in den biografischen Eckdaten Ihnen nicht so ganz unähnlich ist?
Das ist natürlich rein zufällig, aber was da Toxisches drin steckt, ich glaube, das ist wie in allen ungesunden Sachen, ist eine Mischung aus sozialer Prägung, falschen, eigenen, dummen, aber mündigen Entscheidungen und vielleicht auch ein bisschen Biologie noch, was wir nicht aus uns rauskriegen. Wenn ich da so an die Rakes, das war so eine Band, die hatten diesen Song We Are All Animals. Und ich glaube, für die Zivilisation sind wir noch nicht bereit.
Aber Ihnen ähnlich ist diese Hauptfigur überhaupt nicht oder lassen Sie diese Hauptfigur überhaupt nicht gelten?
Doch, klar, natürlich ist die mir ähnlich. Ich habe mir die ja ausgedacht und das sind natürlich Parallelen. Also ich habe auch eine Depression bekommen. Ich habe auch in meinem Leben Drogen konsumiert. Das sind schon Dinge, die auch was mit mir zu tun haben, klar.
Mit destruktiven Vorstellungen und Vorbildern, wie man die vielleicht ablegt, wie man ein feministischer Verbündeter wird, damit beschäftigt sich auch Christian Dittloff. Er sitzt neben mir in Berlin im Studio und er hat auch ein sehr persönliches Buch geschrieben, einen autobiografischen Essay. Prägung heißt der, Nachdenken über Männlichkeit. Und es ist eine literarische Spurensuche nach der patriarchalen Prägung in seinem Leben. Herzlich willkommen, Herr Dittloff.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Das Nachdenken über Männlichkeit, ich habe das am Anfang so ein bisschen behauptet, das liegt gerade in der Luft. Ihr Nachdenken, Herr Dittloff, das hat ja zumindest in diesem Buch einen ganz konkreten Anlass, nämlich den Tod Ihrer Eltern. Warum hat Sie denn ausgerechnet diese Trauer oder dieser Tod eben über Männlichkeit nachdenken lassen?
Ich glaube, der Tod meiner Eltern, es war so vor 5 Jahren, als ich 35 war, das war schon ungefähr so eine Art von, ich sag mal, Durchschnittslebensalter, also auch schon so ein Midlife-Zäsur in gewisser Weise. Und das hat mich schon zum Zurückblicken gebracht. Und im Rückblick ist mir irgendwie, weil auch also bestimmte Prägungen aufgehört haben oder Geschichten aufgehört haben mit meinen Eltern, aber auch mit dem Kindsein in gewisser Weise, habe ich irgendwie das Gefühl, es war greifbar, es war untersuchbar.
Sie gehen dann in vielen Szenen in diesem Buch zurück in ihre Kindheit. Also es gibt so ein paar herrlich naive, auch irgendwo peinliche Szenen aus dem Kindergarten zum Beispiel. Beim ersten Mal am Pissoir, da gehen so ein paar Spritzer daneben oder auch später dann in der Schule, wo sie dann ein Jahr für die Bundesjugendspiele ihr Cannabis-T-Shirt nicht ausziehen wollen und deswegen disqualifiziert werden vom Schulwettbewerb. Und alles, wofür ich mich schäme, schreiben Sie, hatte das Buch ursprünglich mal heißen sollen. Wäre das nicht immer noch ein guter Titel oder schämen Sie sich gar nicht für solche bisschen peinliche, ja schon Kindheitserinnerungen?
Auf alle Fälle wäre das ein guter Titel, alles wofür ich mich schäme. Und die Scham spielt auch wirklich eine wichtige Rolle in diesem Buch, weil ich irgendwie, das habe ich vielleicht auch erst im Nachhinein so richtig gemerkt, die Scham lässt sich irgendwie so produktiv machen in dem Sinn, dass sie die Notwendigkeit wirklich verständlich macht, fühlbar macht für mich, Veränderungen herbeizuführen. So, und dafür hat sie eine wichtige Rolle gespielt. Es hätte auch so heißen können. Ich habe mich dann aber doch für den etwas wertfreieren Titel erstmal Prägung entschieden.
Es ist trotzdem ein Buch geworden, was sehr nah an Ihnen selbst ist. Wie nah haben Sie sich an sich rangelassen oder haben Sie an ein paar Stellen doch fiktionalisiert?
Ich habe auf alle Fälle fiktionalisiert. Ich würde es auch irgendwie im Spektrum zwischen Roman und Essay irgendwie begreifen, das Buch. Aber für mich ist es so, dass es eine Art von tieferer Wahrheit berührt. Manche Sachen müssen so fiktionalisiert werden, um erzählbar zu werden. Und mein aber dadurch trotzdem oder referieren auf das tatsächliche Erlebnis. Und es ist irgendwie eine Wahrheit, die sozusagen auf der Ebene Literatur immer noch stimmt.
Prägung also. Eins der Bücher von Christian Dittloff, über das wir heute sprechen, neben Toxic Man von Frederik Schwilden. Und mein dritter Gast in dieser Runde ist der Publizist und Soziologe Andreas Kemper, zugeschaltet aus Münster. Er hat verschiedene, teils auch sehr prominent wahrgenommene Schwerpunkte, arbeitet unter anderem zu Klassismus, zur AfD und immer wieder auch zu organisiertem Antifeminismus, wobei ihn als Soziologe eher die extremen Männerbilder an den Rändern beschäftigen und eben nicht so sehr die Mitte. Ich freue mich, dass er unser Gespräch mit dieser Perspektive heute bereichert. Hallo, Herr Kemper, herzlich willkommen bei Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
In diesen beiden Büchern von Frederik Schwilden und Christian Dittloff, da liest man zum Beispiel eben von dem Jungen in der Umkleidekabine von einem Basketballverein, der da ein bisschen rumprahlt, eine Jugendliebe unwirsch beendet. Aber man liest eben auch von Männern, die ihre Kinder schlagen, ihre Ehefrauen anbrüllen. Sind das die sogenannten toxischen, die vergifteten oder vergiftenden Männer?
Ja, wobei ich den Begriff toxisch da eigentlich gar nicht so gut finde, weil es geht ja mehr um letztlich um Macht und Gewalt, und toxisch ist ein Begriff, der sehr schnell auch auf Weiblichkeit bezogen werden kann, von wegen Gift, die Giftmörderin und so weiter. Ja, das sind schon problematische Männlichkeitsbilder und es geht dann noch viel schlimmer, das ist natürlich klar, aber da fängt es halt an.
Gibt es denn was, Herr Schwilden hat vorhin von so einem biologischen Überrest gesprochen, gibt es irgendwas universell Destruktives an Männern, an Männlichkeit? Also sind Männer auch zu Recht, Sie haben es das problematische Geschlecht genannt?
Mit Biologie würde ich da lieber rauslassen. Also dann gäbe es auch wenig Hoffnung. Also ich denke eher, dass es letztlich um Macht geht, dass es halt um Machtstrukturen in der Gesellschaft geht, wo Männer dann andocken. Und es gibt da den Begriff der patriarchalen Dividende. Das heißt, Männer profitieren im Patriarchat, aber um profitieren zu können, müssen sie halt ihre Männlichkeit beweisen. Und ich glaube, darum geht es letztlich, um eine Verknüpfung von Männlichkeit und Macht und dann eben auch vom Profit dieser Macht.
Weil ich das die anderen auch gefragt habe, wie nah sozusagen ihre Bücher an ihnen sind und weil ja auch die Soziologie oft eine dezidierte Reflexion hat, Reflexion des eigenen Standpunkts eben als forschendes Subjekt, wie nah lassen Sie denn Ihre Forschung über Männerbilder an sich selbst kommen, auch wenn Sie eher eben die extremen und nicht die alltägliche Männlichkeit erforschen?
Das war schon mal anders bei mir. Ich bin jetzt ein bisschen gelassener. Ich habe aber so vor fast schon 40 Jahren war ich in der Männerbewegung aktiv, in profeministischen Männergruppen. Und da ging es natürlich vor allen Dingen um das eigene Selbst, um eigene Männlichkeiten und so weiter. Und heute bin ich ja distanzierter und beschäftige mich halt von außen eher mit Männlichkeit.
Ich bin gespannt, darüber möchte ich auch noch auf jeden Fall sprechen, ob Sie jetzt aus Ihrer aktiven Zeit sozusagen heute jetzt vielleicht auch bei diesem Gespräch eher ein Déjà-vu haben oder denken, ach, da waren wir doch schon mal, wie konnte so viel über die Generation verloren gehen. Aber wenn wir jetzt zu dritt ins Gespräch gehen und vielleicht erst auf diesen Punkt schauen, wo es vererbte, auch kulturell tradierte Vorstellungen von Männlichkeit gibt und wie die bis heute weiterwirken. Frederik Schwilden, in Ihrem Roman ist ja dieser titelgebende Toxic Man. Das ist ja nicht der Erzähler des Buches, sondern Toxic Man heißt eine Fotoausstellung, die dieser Erzähler entwirft, eine Fotoausstellung von ihm, auf der er unter anderem eben ein Bild seines sterbenden Vaters zeigt. Und das ist also der Tyrann der Familie, unter dem der Sohn auch sehr leidet. Was hat dieser Vater denn seinem Sohn vererbt in Sachen Männlichkeit?
Einen unglaublich großen Leistungsdruck hat dieser Vater dem Erzähler mitgegeben, ne? An so ein Menschenbild. Wenn du nicht promovierst, bist du nichts wert. Das lässt sich auch ganz gut erklären, weil natürlich der Vater dieses Erzählers unglaublich stolz darauf war, der Erste in der Familie zu sein, der es geschafft hat, Professor zu werden, zwei Doktortitel, und glaubt, für den eigenen Sohn ist diese Lebensführung, das ist genauso zu machen wie der Vater selbst, das einzig Richtige und dem alles unterordnet und die Liebe an Leistung in der Schule vor allen Dingen koppelt.
Können Sie das festmachen, wann sozusagen der Moment ist, wo sich dieser Erzähler dann davon, von diesem patriarchal vererbten Leistungsgedanken auch irgendwie frei machen kann? Wie lange dauert das?
Das beginnt, wir haben ja gesagt, der Erzähler ist so Ende 20, aber das beginnt natürlich schon viel früher, ne, in der Kindheit und Jugend, wenn man dann Leistung bringen muss und sagt, nö, ich nehme jetzt einfach Crystal Meth in Franken auf dem Dorf und versuch so auszubrechen. Das ist ja auch so eine, Drogen sind da immer ganz, wie soll ich sagen, gut ist jetzt, das klingt zu verherrlichen, das meine ich gar nicht, aber Drogen funktionieren natürlich, um Stress abzubauen. Das sehen wir bei Alkohol, das sehen wir bei Nikotin, aber das sehen wir eben auch bei, weiß ich nicht, Kokain, Cannabis und sämtlichen Sachen, die man nehmen kann. Ne? Und das ist gleichzeitig eine Selbstmedikation, gleichzeitig aber auch wieder eine Selbstvergiftung und am Ende aber auch Rebellion, weil natürlich ein konservatives Elternhaus das nicht gut findet.
Christian Dittloff, bei Ihnen spielt ja auch dieser Leistungsgedanke auch eine große Rolle. Ist auch verknüpft mit Männlichkeit in diesem Aufwachsen, was Sie beschreiben, im kleinen Bürgertum.
Ja, absolut. Also etwas, was ich erst, als ich das Material meines Buches nochmal gelesen habe, sozusagen verstanden habe, ist, dass meine Eltern mir zum Beispiel nicht gesagt haben, dass sie mich lieben, aber immer wieder von Stolz gesprochen haben. Und das ist etwas, was ich dann irgendwie bei der Autorin und Aktivistin Bell Hooks auch irgendwie wiedererkannt habe. Da sprach sie von einer Art der väterlichen Liebe, an die Leistung gekoppelt ist. Und das ist etwas, womit ich auf alle Fälle mitgehen würde, auch mit Frederik Schwilden. Also das kommt mir in der eigenen Biografie bekannt vor, aber ich kenne es sozusagen auch ganz grundsätzlich in meinem Umfeld.
Und was würden Sie sagen, umfassen diese Prägung, Ihre titelgebende Prägung, was umfassen die noch? Also Sie führen ja nicht nur reale Personen an, also Schulkameraden, die dann hänseln, sie als Mädchen, als Schwächling beschimpfen. Es kommen ja auch eine ganze Reihe von Lektüren zum Beispiel vor, von Kafka bis Christian Kracht.
Ja, genau. Also natürlich Literatur, Popkultur ist genauso prägend wie das familiäre Umfeld oder auch Bildungsinstitutionen. Ich glaube sozusagen, die Gesamtheit stellt das prägende Bild. Und bei der Literatur, klar, da geht es natürlich auch darum, welche Zugänge zu Literatur zum Beispiel habe ich. Und wenn ein Kanon in der Schule, da nur Männer gelesen werden, was kommen da eigentlich für Bilder mit oder so etwas? Das ist etwas, was ich auf alle Fälle auch bespreche in meinem Buch oder womit ich mich beschäftige. Wann haben eigentlich auch Autorinnen Zugang in der eigenen Biografie, also in der Bibliografie Zugang zu gefunden.
Von diesem Leistungsgedanken ist es dann ja nur ein Schritt, oder von da würde ich gerne weitergehen zu Klaus Teweleit, dem Kulturtheoretiker mit seinem Kultbuch, würde ich jetzt schon fast sagen, auf jeden Fall mit seinem Riesenwerk Männerfantasien. Das lesen Sie, Herr Dittloff, auf jeden Fall auch während dieser Arbeit an Ihrem Essay, und Sie zitieren eine Passage daraus, ja, in der es um die Verbindung geht eben von Faschismus und Männlichkeit, und es geht vor allem auch um die Beharrlichkeit von dieser Verbindung, auch jenseits des Faschismus. Also Sie zitieren eine Stelle, da schreibt Teweleit, die faschistischen Männertypen, die er untersucht, das seien nur die Spitze eines Eisbergs von Patriarchalität, und sie sind prinzipiell aber eben nicht isoliert von den übrigen Männern. Welche Rolle hat diese Verbindung für Sie gespielt von Faschismus und Männlichkeit?
Also ich glaube, dass das, was Klaus Teweleit in den Männerfantasien auch als Gefühlskrüppel im Charakterpanzer, glaube ich, bezeichnet, auch heute eine gewisse Gültigkeit hat. Und in meiner Kindheit war ich mit Sicherheit auch noch Glaubenssätzen der Nazizeit in gewisser Weise ausgesetzt. Also man muss dann nur an Johanna Haras Kinderdrill-Bibel, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind denken, was, glaube ich, bis in die 80er Jahre hinein verkauft wurde, ein Bestseller war. Und was ich schon glaube, ist, dass natürlich das Leben anders ist als jetzt irgendwie, ich habe kein soldatisches Leben rund um die Weltkriege geführt. Und doch gibt es, was bei Andreas Kemper ja eben auch schon anklang, wie so ein Spektrum von Gewalt, in der es sozusagen Ähnlichkeiten gibt und in der sozusagen die verschiedenen Gewaltausformungen auch, ja, was miteinander zu tun haben. Und ich glaube, sozusagen eine Form von Selbstkontrolle, von Machtausübung über Status oder auch in Arbeitskontexten kann einen ähnlichen Gedanken haben, sozusagen. Das ist vielleicht das, was auch Teweleit mit meint oder was man heute in diese Aussage hineinlesen kann, dass es die Spitze des Eisbergs ist und darunter aber halt noch viel mehr liegt. Und da kann man Kafka irgendwie nochmal richtig gut anführen, der sagt, ein Buch ist die Axt für das gefrorene Meer in uns. Also, dass man dann eben auch es aufbrechen kann mit Hilfe von Literatur.
Wie würden Sie das denn einordnen, Herr Kemper? Welche Verbindung gibt es eben zwischen den Rändern, also einer extremen Männlichkeit, die auch Klaus Teweleit beschreibt, diesen faschistischen Männertypus, und eben der Mitte, so einem bürgerlichen deutschen Mittelschichtsmann?
Ja, da finde ich halt die Gesellschaft wichtig. Also man darf halt Männlichkeit nie alleine betrachten, sondern es ist immer eine Gesellschaft. Und innerhalb dieser Gesellschaft gibt es dann verschiedene Männlichkeiten, die, wie gesagt, alle eine patriarchale Dividende bekommen, aber in unterschiedlichem Maße. Und da hängt es dann wieder davon ab, ob man jetzt halt ein türkischer Mann ist oder ein Mann aus der Arbeiterschicht oder eben Manager ist, ne? Oder Soldat oder Regierungspräsident. Das sind alles ganz unterschiedliche Männlichkeiten, wo dann halt aber eine Gemeinsamkeit da ist, nämlich halt mit einer bestimmten Männlichkeit zu profitieren von der patriarchalen Gesellschaft. Und das geht dann aber nicht einheitlich, sondern das ist dann abhängig halt von der Community oder von der Gruppe, vom Milieu, wo man gerade aufwächst.
Und wie plausibel finden Sie, dass das gerade noch Klaus Teweleit mit seinen Männerfantasien in meiner Wahrnehmung schon noch so präsent ist, jetzt zumindest auch in dem Buch von Herrn Dittloff?
Ja, ich denke, also jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg zeigt sich ja halt, wie sehr halt wieder an diese soldatische Männlichkeit angeknüpft wird. Und da zeigt sich meiner Meinung nach auch, wie Männlichkeit dann entsteht. Also es gibt einen Angriffskrieg von Männern, und um dagegen reagieren zu können, braucht man Männlichkeit. Und das ist halt diese Männlichkeit, die dann sofort aktiviert werden kann und die da durch Gewalt dann auch wieder weitergegeben wird und entsteht und sich erhält.
Frederik Schwilden, in Ihrem Roman kommt ja auch Faschismus vor, da kommen faschistische Motive vor. Es gibt einmal so einen Großvater des Erzählers, von dem ist kurz die Rede, der war bei der SS dann in Kriegsgefangenschaft am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und es gibt aber auch so eine Präsenz, ich sag mal, von Hitler als Witz. Also so der Erzähler nennt ja einmal so provokativ Hitler als sein Idol. Ist das so ein verstümmelter oder ironisierter Rest auch von so einem faschistischen Männlichkeitstypus?
Ich finde das total interessant, weil ich da jetzt gerade viel drüber nachgedacht habe. Ich habe mal mit Roland Emmerich gesprochen. Roland Emmerich ist so ein Hollywood-Regisseur aus Deutschland, der so Katastrophenfilme macht. Und der hat so einen Soldatenfilm gemacht. Und Roland Emmerich ist schwul. Und im Interview habe ich ihn dann gefragt, warum Krieg auch immer so schwul wirkt. Also die Ästhetiken, wenn wir uns das angucken, wenn wir Tom of Finland, das ist so eine ganz berühmte Comic-Zeichnung von so sehr martialischen, harten Schwulen in Leder. Und da haben wir sehr, sehr lange über...
Sie meinen, Krieg wirkt schwul im Sinne von Homoerotik, oder?
Ja, da steckt ganz viel drin, finde ich. Also dieses, wenn wir uns auch hier Westen nichts Neues angucken, den Film, der gerade auf Netflix ist, also es sind Männer auf engem Raum zusammen, die öffnen sich gegenseitig, die zeigen Gefühle, also die machen das, was sozusagen diese klassische Männlichkeit häufig nicht zulässt in diesen Extremsituationen. Und das fand ich total interessant. Und wenn wir uns eben den Faschismus angucken und jetzt Hitler und das Nazi-Deutschland, das hat auch was total, also es ist total absurd, dass da gegen Homosexualität und gegen so abweichende Sexualitäten Verbrechen begangen worden sind, weil das auch alles so fast zärtlich, jetzt übertrieben, verkitscht wirkt, wie das ist. Also auf einer rein ästhetischen Ebene.
Und diese Ironisierung von Faschismus oder von der Figur Hitler in Ihrem Roman?
Naja, Hitler ist supermäßig banal. Das wissen wir ungefähr so seit Hannah Arendt. Es ist aber gleichzeitig nach wie vor die maximale Provokation. Also das ist so, was macht man, wenn man 15 ist? Man malt seinem Nachbarn irgendwie Pimmel aufs Heft oder Hakenkreuze, wenn man aus so einem Mittelschichtbürgertumshaushalt kommt, um sich abzugrenzen. Und das finde ich wahnsinnig pubertär. Und das ist, durchdringt uns als deutsche Mittelschichtsgesellschaft irgendwie immer noch wahnsinnig. Diese Verjuxung davon.
Andreas Kemper, Sie haben ja schon den Krieg, aktuell auch den Krieg in der Ukraine, ebenso als Moment beschrieben, in dem so faschistische Männlichkeitsbilder sozusagen wiederkehren in unsere Gesellschaft. Sie haben sich auch beschäftigt mit organisiertem Antifeminismus, also mit so einem Backlash, der sich gegen Feminismus, gegen Transmenschen auch positioniert. Schließt sich da auch aktuell wieder so ein Kreis zu so einem faschistischen Männlichkeitstypus?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab, lange bevor der Krieg angefangen hat, gab es ja von Putin ausgehend und von den Kreisen um Putin einen Zusammenschluss, einen diskursiven Zusammenschluss mit ähnlichen Gruppierungen um Trump und auch in Deutschland mit den rechten Parteien. Also die haben quasi die gleichen antifeministischen Narrative bedient und Das wurde ja auch noch vom Patriarch von der russisch-orthodoxen Kirche genauso benannt. Man müsse halt in Russland eine Homoparade erlauben, sonst droht der Krieg. Das wurde halt so verlautbart. Und er hat auch gesagt, es ist ein Kulturkrieg. Bei diesem Kulturkrieg geht es halt um Feminismus, Antifeminismus und Homosexualität. Und da denke ich, das ist sehr deutlich und das hätte viel früher benannt und kritisiert werden müssen.
Und wenn wir an antifeministische Bewegung in Deutschland denken, gibt es da quasi noch eine deutsche Besonderheit? Sehen Sie da noch sowas?
Naja, was in Deutschland halt sehr auffällig ist, dass in Deutschland der Antifeminismus hauptsächlich vom Adel ausgeht. Das sind fast alles Adlige, die das bedienen. Also von Beatrix von Storch über Oldenburg, über Heeremann und Österreich übrigens auch, da der ganze Adel. Das ist schon eher vielleicht eine Besonderheit. Ne, sowas gibt es in den Vereinigten Staaten eher nicht. Aber ansonsten sind das weltweit die gleichen Narrative, ne, die gleichen Begrifflichkeiten und die gleichen Bilder, die da produziert werden. Das geht sehr schnell übers Internet heutzutage.
Ich weiß, dass Sie, Herr Dittloff, zumindest die Maskulinisten, wie Sie sich selbst nennen, oder Männerrechtler, dass die insofern eine Rolle gespielt haben, kurz vor der Publikation Ihres Buches, als dass Sie, kann man das so sagen, Sie als Leser gefürchtet haben?
Ja, es war mir wichtig, mich abzugrenzen, weil ich glaube, in so einer Art der Selbstbetrachtung gibt es eine Gemeinsamkeit von meinem Buch und auch vielleicht der Denk- und Argumentationsweise von Männerrechtlern. Das ist sozusagen, sich selbst in einem Geschlechterverhältnis zu begreifen und zu verstehen, dass man auch innerhalb des Geschlechterverhältnisses in so einer binären Logik der Dominanzkultur leidet, auch sozusagen unter der Enge der Bilder, die einem auch als Cis-Mann zur Verfügung stehen. Aber man darf natürlich nicht im Leiden verharren, sondern muss irgendwie gucken, wie hat mich die Gesellschaft vielleicht geprägt, dass ich auch wiederum Leid verursache. Aber diese Schnittmenge aus Selbstmitleid in gewisser Weise und ein Anerkennen dieser Enge der Strukturen, da hatte ich irgendwie Angst um die Anschlussfähigkeit und es war irgendwie sehr wichtig, es auszuschließen. Und dann, ja, also ich meine, sobald so ein Begriff allein schon wie Männlichkeit in den Raum geworfen wird, stürzen sich halt Leute auf einen mit Bildern, die dazu schon wie so bereit liegen. Also die Diskurse sind schon im Kopf angefangen und obwohl mein Buch sozusagen Prägung, Nachdenken über Männlichkeit erstmal wertfrei formuliert ist und es war mir auch wichtig. Ein anderer Arbeitstitel wäre auch gewesen, Aufwachsen im Patriarchat. Aber es war für mich ziemlich klar, wer das Wort Patriarchat in den Mund nimmt, kritisiert es sozusagen. Denn das Patriarchat maskiert sich, um seine Macht nicht so offen zu legen. Und deswegen war mir aber das irgendwie wichtig, es neutral zu halten und trotzdem die Befürchtung, dass da Leute mich auch für angehen. Und so ist es auch direkt passiert sozusagen. Also ich habe auch schon so eine kleine Auseinandersetzung gemacht mit einer Person, die sofort mich angegangen ist, ohne mein Buch gelesen zu haben.
Und was war das Argument oder was war der Trigger, der Anlass für diese Person?
Also der Trigger war, du weißt doch gar nicht, was zum Beispiel auch die Männerrechte der 70er Jahre schon alles gemacht haben, musst du es jetzt auch nochmal sagen, es ist doch schon alles da. Mhm. So. Und ich finde es sehr wichtig, auch Quellen und Entwicklungen, auch in feministischen Bewegungen, auch vielleicht in Männlichkeitskritikbewegungen natürlich offen zu legen und zu benennen, ganz klar, das gehört dazu. In literarischen Texten ist natürlich nochmal so eine andere Sache. Und gleichzeitig muss auch jede Generation auch wieder ihre eigenen Diskurse führen und auf eine Art und Weise auch vermitteln, dass ZeitgenossInnen angesprochen werden und sich damit auch identifizieren können.
Herr Schwilden, Sie haben jetzt so ein paar Mal, wenn ich es richtig identifiziert habe, verhalten gekichert, zumindest als es um die soziale Herkunft von
beim Adel.
Die soziale Herkunft quasi von Antifeministinnen und Feministen gegangen ist. Die haben für Sie eher komödiantisches Potenzial.
Also zum einen finde ich super kitschig und auch wieder dieses, also so der deutsche verarmte Adel, der so in kaputten Tweed-Jackets auf klammen Schlössern wohnt, also die tun mir total leid. Und wirklich ernsthaft, was ich jetzt aber wirklich ernsthaft dazu sagen möchte, das ist natürlich, wenn Herr Kemper sagt, dass da große Teile des Antifeminismus herkommen, dann muss ich sagen, verstehe ich das natürlich, weil das Menschen sind, die so aus ihrer Perspektive was verloren haben. Ne? Also die Hochzeit des Adels ist vorbei, der Adel ist abgeschafft. Und ich glaube, das ist grundsätzlich bei allen, ich nenne es mal problematischen Männlichkeitsbildern. Und wie ich das auch beim Schreiben nochmal gemerkt habe des Buches, es geht eigentlich immer um eine Kränkung oder um eine Verletzung, oder nicht immer, das war jetzt übertrieben, aber häufig, die, glaube ich, nicht richtig, wie soll ich das sagen, ausgeheilt oder die man sich eingestanden hat. Also auch wenn ich mir die Männer in meiner Familie angucke, die zweifelsohne Schuld auf sich geladen haben, um das jetzt in so einer großen Terminologie zu benutzen. Ich aber natürlich ja selber auch, das tue ich auch. Aber ich habe da eher eine Art von, wie soll ich das sagen, Verständnis. Das heißt jetzt nicht, dass ich das gut finde, aber eben Verständnis anhand der Biografie der Menschen erfahren oder gefühlt. Und denke da auch, dass wir als junge oder jüngere Generation dieses Verständnis in der Bewertung einfließen lassen muss und auch aufbringen muss, damit wir diese Menschen vielleicht nicht verlieren, sondern eher so von der Seite der schlechten Männlichkeit wegholen können.
Vielleicht, Herr Kemper, wenn Sie an Ihre engagierte Zeit zurückdenken, ist Ihnen da auch sowas wie so ein Verständnis, wie Herr Schwilden das gerade formuliert hat, begegnet?
Ja, ich würde gerne nochmal einen Punkt zurück zu diesen Ungleichzeitigkeiten mit dem Adel. Und ich denke halt, dass Männlichkeitsprobleme immer auch mit Ungleichzeitigkeiten zu tun haben oder mit einem Wechsel der Gesellschaft, wo dann halt Männlichkeiten quasi hinterherhinken. Und das ist gerade heute, hat das sehr viel zu tun mit Energie, mit Energiekrise. Und als die Energiekrise in den 70er Jahren aufkam, das war der Beginn der profeministischen Männerbewegung, überhaupt des Feminismus auch. Aber da entstanden auch zum ersten Mal profeministische Männergruppen, die gesagt haben, ich will nicht werden, was mein Vater ist, ne? Ich will was Neues, ich will nicht mehr diese soldatische Männlichkeit und so weiter. Und das ist, glaube ich, heute ein ganz wichtiger Punkt.
Also Sie verknüpfen quasi eine wirtschaftliche Krise mit einem Nachdenken über Männlichkeit?
Ja, genau. Und das ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Krise, das ist ja eine existenzielle Krise mit der Klimakatastrophe. Und da sind es vor allen Dingen Männer, die sich gegen diese Existenz der Klimakatastrophe halt wehren. Das gibt's gar nicht und so weiter. Ich will weiter Auto fahren. Und es sind vor allen Dingen jüngere Frauen, die halt da den Klimaprotest vorantreiben. Und das hat sehr viel zu tun mit so einer Verankerung von Männlichkeit mit Energie und da dann wiederum mit Macht. Aber auch ja, mit überkommenen Verhaltensweisen. Es gibt von einer Autorin aus den Vereinigten Staaten, Susan Fellow, die das Buch geschrieben hat, The Backlash, also Männer schlagen zurück, gibt es eine Untersuchung in den Vereinigten Staaten zu diesen Rust Belt, zu diesen Gegenden, wo die Fabriken zusammenfallen, weil dort nicht mehr produziert wird. Und sie hat festgestellt, dass dort die jüngeren Männer die Männlichkeit ihrer Väter erben, die aber heute überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das Buch heißt das Männer, das betrogene Geschlecht, weil sie halt eine Männlichkeit ererben, die gar nicht mehr anschlussfähig ist in unserer heutigen Gesellschaft.
Ich würde vielleicht auch ganz gerne in diesem Zusammenhang nochmal über die Klasse sprechen. Ich glaube, Herr Kemper sind da ja auch besonders Experte für mich. Ich finde es so interessant, dass wenn sozusagen eine reelle Bedrohung auch von AntifeministInnen aus einer Adelsschicht irgendwie kommt, dass das aber wieder in der Gesellschaft so belächelt wird, als so die paar armen Irren, die da irgendwie auf ihren Schlössern sind und einen gesellschaftlichen Umsturz planen, finde ich sehr irgendwie erschreckend, dass es einfach nur so verlacht wird, auch in den Reaktionen darauf, während der wirklich der reale Gewalt von auch ausgeht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sozusagen so von so, auch vielleicht ein bisschen verallgemeinert gesagt, aber von so einer Mittelklasse, so ein Begriff, den Sie auch zu Recht kritisieren, der toxischen Männlichkeit, wie so genutzt wird, um eine Distanz herzustellen zwischen sozusagen den so der offensichtlichen Gewalttätigkeit, so eine sag mal, Reinform des so prügelnden, saufenden, sexistischen Hooligan-Rassisten, um damit also eine Art von Bannkreis zu ziehen, der die Gewalt auslagert und als wenn sozusagen nur sie selbst nicht betroffen sind, sagen sie so Mittelschichtsmenschen oder Männer auch, wie so eine Art Unterscheidung herstellen. Also Gewalt ist nur da oder da, aber nicht bei uns. Und das finde ich irgendwie etwas, was mich auch ja so besonders beschäftigt, da hinzugucken, aber gleichzeitig auch, meinen Sie auch, dass es sozusagen wie so outgesourced wird, geabbert wird, also Klasse und Männlichkeit und Gewalt?
Ja, es gibt ja den Begriff des Prolls, ne? Das ist so männliche Gewalt, Überschreitung, die wird sehr schnell dann als prollig dargestellt. Und Proll kommt natürlich vom Proletariat, also das sind dann halt die Arbeiter, die rumschreien und saufen und Frauen verprügeln. Das ist, wird dann tatsächlich einer bestimmten Klasse zugeordnet und es wird gleichzeitig aber nicht gesehen, dass die größten Gefahren ausgehen von Milliardären, wie zum Beispiel Elon Musk oder Peter Thiel. Das sind superreiche Männer, für die Feminismus überhaupt keine Rolle spielt. Also ich habe letztens so einen Vergleich gehört von Elon Musk mit Tony Stark aus diesem Marvel-Man, der Iron Man.
Iron Man.
Genau, das sind
Charakterpanzer.
Genau, mehr Charakterpanzer geht nicht. Ne?
Ich glaube, was ich da jetzt ganz interessant fand, was ihr beide auch gesagt habt, also dieses, naja, es gibt es beim Proll, bei den Extremen und so weiter. Also da geht es ja auch in meinem Buch darum, dass eben die Mittelschicht, das, wo alles gut aussieht, wo der Vorgarten schön gemäht ist und zwei Autos in der Garage stehen so ungefähr, dass da hinter der Tür, wo irgendwie dann das Jahr und die Heiligen Drei Könige machen dann die Zeichen drauf, da ist das Übel. Und deswegen würde ich dir, Andreas, eigentlich auch, muss ich echt sagen, auf eine Art widersprechen. Ich glaube nicht, dass die größte Gefahr von, weiß ich nicht, Peter Thiel oder Elon Musk, sondern von uns selber, aus der Mitte der Gesellschaft. Ne? Also für mich sind solche Milliardäre, das ist interessant und klar, die haben jetzt mehr Macht als wir, die wir hier sitzen, weil die können mit ihrem Geld mehr machen. Aber ich glaube, dass die Gefahr, egal für was, die kommt immer aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn da viele Menschen in ihrer Durchschnittlichkeit etwas Dummes, Gefährliches tun und das normal ist. Das halte ich ehrlich gesagt für gefährlicher, als wenn zwei, drei reiche Sonderlinge mit komischen Vorstellungen was versuchen.
Wenn ich da einmal nachfragen darf, Herr Schwilden, weil tatsächlich in Ihren beiden Büchern, Frederik Schwilden bei Ihnen und Christian Dittloff bei Ihnen auch, die Hauptfiguren, die Männer, von denen Sie schreiben, das sind Männer aus der Mitte, aus der Mittelschicht, aus einer kleinbürgerlichen Mittelschicht, die aber alles daran setzen, dieser sozialen Klasse zu entkommen. Also es gibt ein Streben, auch bei Ihnen, Herr Schwilden, von diesem Protagonisten, der sich selbst als selbstbewusstes Bürgerkind bezeichnet, der Vater ist Professor, die Mutter ist Apothekerin, weg von dieser sozialen Herkunft. Warum?
Ich glaube, zum einen, es ist erstmal natürlich, dass man sich von dem abgrenzen will, wo man herkommt. So funktioniert der Erwachsenwerden. Und zum anderen, in dem Fall war das einfach ein ganz, ganz schlimmes Korsett. Also dieses, du musst studieren, du musst promovieren, bla bla bla. Das zeigt natürlich auch, wie sozusagen wohlstandsverwahrlost so ein Aufwachsen ist, wenn man das Schlimmste der Welt hat, dass die Eltern sagen, man muss studieren. Aber man kann es natürlich so empfinden. Und zum anderen, und das finde ich ist eben der Punkt, kann man da eben auch eine Gewalterfahrung sehen. Das ist dann vielleicht nicht so klischeehaft wie Vater vermöbelt die ganze Familie. Es ist aber Gewalt, die da stattfinden kann hinter diesen bürgerlichen Türen. Und deswegen sofort raus da. Und das ist ja im Punk so. Ja, wenn man dann nach Berlin geht und Punk wird, dann rasiert man sich die Haare und nennt sich Möhre. Oder früher ist man ja ins Kloster gegangen. Das ist ja total interessant. Und das machen auch die Leute im Hambacher Forst. Wenn die da reingehen, die geben sich einen neuen Namen und wollen mit ihrer alten Geschichte nichts mehr zu tun haben. Und das ist, glaube ich, so das Grundmotiv, das von einem der Auszug, sich zu fürchten quasi.
Sie beschreiben das ja auch, Herr Dittloff, diese Abgrenzung von der sozialen Klasse Ihrer Eltern, von der kleinbürgerlichen.
Ja, also ich glaube, es war nochmal anders als bei der Figur von Herrn Schwilden, weil es dann kein Akademikerhaushalt auch ist, sondern auch unstudierte Eltern und so. Nichtsdestotrotz, also was mich da besonders interessiert, ist eigentlich zu untersuchen, einmal, okay, wo sind Leiterfahrungen, aber vor allen Dingen auch, wo sind Profiterfahrungen sozusagen? Wo merke ich als Kind oder wo merke ich im Rückblick, indem ich irgendwie meine Kindheitserfahrungen in diesem Setting 80er, 90er Jahre Hamburg, Vorort, Westdeutschland, wo mache ich sozusagen eine Profiterfahrung, indem ich mich als ein Junge, der vielleicht eher in der Grundschulzeit eher so klein und ein bisschen schwächlich war und sich nicht so gut durchsetzen konnte, wo mache ich mir die Gewalt der anderen zunutze, indem ich mich als eine andere Form von Junge zeige, indem ich sozusagen auf den Unterschied setze, schon früh auch in so einer Charakterbildung und wie profitiere ich als Junge von der Gewalt der anderen, indem ich mich abgrenzen kann von ihr.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden über Männerbilder, über junge weiße Männer haben wir gesprochen, über die Kontinuität von Faschismus, auch über die soziale Klasse, die verknüpft ist mit einem Nachdenken über Männlichkeit, einer Kritik an Männlichkeit. Beides gezeigt an den Büchern von Christian Dittloff und Frederik Schwilden. Und öfter haben wir jetzt schon als Referenzpunkt quasi angesprochen die pro-feministischen Männergruppen der 1970er Jahre. Der Soziologe Andreas Kemper ist auch bei uns und er hat zu diesen Männergruppen geforscht. Herr Kemper, wie ähnlich oder wie verschieden empfinden Sie denn dieses Nachdenken über Männlichkeit heute im Vergleich eben zu den 70er, zu den 80er Jahren?
Da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel getan, weil wir haben immer noch das Patriarchat und wir haben immer noch eine Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben. Nicht mehr ganz so stark wie in den 70er Jahren. Und es gibt auch viele Begriffe, die sich durchgesetzt haben. Aber vom Prinzip her ist es ähnlich. Und auch, wo wir gerade drüber gesprochen haben, so rauszugehen, in Hambacher Forst zu gehen und so weiter, sich halt abzugrenzen. Das war ja auch ein Motiv damals von der Männerbewegung, die entstanden ist. Das ist zusammen entstanden mit der Alternativbewegung, wo sich dann später die Grünen rausentwickelt haben. Und das gehört einfach zusammen. Das war ein Protest generell gegen die Gesellschaft, aber dann nochmal im Speziellen gegen die Männlichkeit, die damals vielleicht auch nochmal sehr viel deutlicher soldatisch geprägt war oder sehr, sehr patriarchaler geprägt war als heute. Heute gibt es mehr Möglichkeiten.
Können Sie uns das noch ein bisschen genauer beschreiben, sozusagen, wie diese Arbeit von diesen Männergruppen konkret aussah, wie wir uns die vorstellen müssen?
Zunächst ist wichtig, dass die Männergruppen sich nicht einfach so gegründet haben, sondern die haben zusammengelebt mit Frauen, die im Feminismus sich betätigt haben, mit Feministinnen. Und die Feministinnen haben irgendwann gesagt, uns reicht's, wir sind nicht mehr bereit, euch zu erklären, warum Feminismus wichtig ist. Ihr macht es jetzt unter euch aus. Wir haben auch schon einen Ort ausgemacht und eine Zeit, wo ihr euch zu treffen habt. Und das waren so die ersten Männergruppen. Das wurde tatsächlich so erzählt bei den ersten Treffen der Männergruppen in so einem Männerplenum. Und es gab natürlich auch ein eigenes Interesse. Es gab ein eigenes Interesse, dass eben die jungen Männer keine Lust hatten auf dieses Leben ihrer Väter und die wiederum mit Verausgabung, mit 40, 50 Stunden Woche und so weiter zu tun hatten. Da hatten die keine Lust drauf. Und das war aber eine sehr feministisch geprägte Männerbewegung mit sehr viel Körperarbeit. Das ging Hand in Hand, also im wahrsten Sinne des Wortes Hand in Hand, mit der Schwulenbewegung einher. Also ich kenne jemanden, der in einer Männergruppe war, der meinte, dass von den 12 Männern in seiner Männergruppe sich 10 später geoutet haben als schwul. Das war wirklich der gleichzeitige Beginn von Schwulenbewegung und Männerbewegung in den gleichen Männergruppen. Ja, und Massage spielte eine Rolle, aber auch ganz viel Gesprächstherapie und so weiter. Also ein Durchbrechen von diesen Körperpanzern und von diesen, man darf nicht weinen als Mann und man darf nicht über Gefühle sprechen. Das war da sehr wichtig, aber eben auch gekoppelt mit einer Kritik am Kapitalismus, an diesen ganzen Verwertungslogiken und Leistungsgesellschaft und so weiter.
Christian Dittloff, jetzt haben Sie ja schon einen Moment quasi nach der Veröffentlichung Ihres Buches beschrieben, wo sozusagen ein Leser von Ihnen kritisiert hat, Sie hätten sich nicht ausreichend eben mit dieser Männerbewegung aus den 70er Jahren beschäftigt, das war alles schon mal da. War das ein Moment, das Sie recherchiert haben, ein historisches Moment, was eine Bedeutung für das Schreiben Ihres Buches hatte?
Nicht so sehr, ganz einfach, weil es wirklich eine sehr persönliche und dann in literarischer Form stattfindende Rückbetrachtung war. Und was für mich zentral war, war eigentlich sozusagen in meinem Text so die Schreibart als eine Übung in Kritikfähigkeit zu begreifen. Das bedeutet, dass ich das Geschriebene von Kolleginnen, meiner Agentin, meinem Lektor, meiner Partnerin einfließen lasse in meinen Text, auch als Kommentar in meinem Text, um sozusagen ein bisschen von so einem Genie-Gedanken wegzukommen zum Beispiel. Aber es ist nicht so, dass ich zum Beispiel wirklich die ganze Recherche, feministische, männlichkeitskritische Bewegung in Deutschland nachzeichne, weil es sozusagen ein Buch ist, was den persönlichen Rückblick im Mittelpunkt rückt.
Wie würden Sie das denn einschätzen, Herr Kemper, wie ist der Transfer, der Wissenstransfer eben aus diesen Männergruppen in die nächste, ja, eine Generation ist es ja fast eigentlich gar nicht, in die nächsten 10, 20 Jahre, wie ist der gelungen?
Naja, es war ja eine relativ breite Bewegung. Also es waren nur wenige, waren natürlich nur wirklich in den Männergruppen, aber es gab dann halt auch Filme, also richtige Kassenschlager zur Männerbewegung, die dann allerdings ein bisschen überzeichnet waren. Aber es hat sich halt tatsächlich viel geändert. Ne? Und ob das jetzt direkt rausgetragen wurde aus der Männerbewegung im engeren Sinne, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es war halt einfach der Trend dahin, tatsächlich da was zu verändern, und es ist auch ein bisschen was geändert worden. Es gibt einfach heute viel mehr Möglichkeiten. Das sieht man ja vor allen Dingen auch in der Schwulen- und Lesbenbewegung, dass da heute viel mehr möglich ist als noch in den 70er Jahren, auch von Gesetzen her.
Frederik Schweden, in Ihrem Roman gibt es ja auch so einen, ich habe schon angekündigt, so einen Zusammenbruch des Protagonisten, vielleicht irgendwann einen Moment, in dem er nicht mehr funktioniert, in dem sich seine Wut dann auch gegen seine Familie richtet, gegen ihn selbst richtet. Was lässt ihn eigentlich am Ende, was lässt das kulminieren oder was provoziert dann diesen Zusammenbruch? Woran leidet er eigentlich?
An sich selbst vor allem, an diesem allem gerecht werden wollen. Also man kann ja diese Prägung, kann man nicht ablegen komplett. Also das, was in einen reingeschmissen wird und was einem vorgelebt wurde in der Kindheit, das ist ja erstmal drin, und dagegen muss man ankämpfen. Und das sehe ich ja auch selber an mir. Ne? Also auch wenn ich mich verweigert habe, diesem Leistungsdruck selber, ich habe den ja trotzdem in mir und sage, oh, jetzt könnte ich das noch und das noch und das noch und das noch machen. Das geht dem Erzähler da sehr, sehr ähnlich. Und dazu kommt aber natürlich auch ein ungesundes Verhältnis eben zu Betäubungsmitteln, die ja auch jetzt, wenn man weniger davon wieder nimmt oder am nächsten Morgen. Man kennt das vielleicht sonst auch nur vom Alkohol, ne? Also da ist man sehr reizbar auf jeden Fall. Und da kommt alles zusammen. Der Erwartungsdruck an die eigene Karriere, diese Idee, ich möchte es aber anders machen und ein guter Vater sein, aber merken, boah, fuck, das ist eigentlich schon echt, das ist irgendwie schwierig, ne? Also ich will alles gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem.
Ein Ausweg für Ihren Protagonisten in Toxic Man ist dann eine Psychotherapie. Also geht irgendwann gegen Ende des Buches zur Psychiaterin. Ist das ein Weg für ihn aus dieser Krise, aus dieser Erschütterung?
Ja, also die Psychiaterin, die verschreibt ja lustigerweise auch nur erstmal bunte Pillen. Ne, das macht die Psychiaterin, das ist ja eine Medizinerin. Und die Psychotherapeutin, die macht dann Psychotherapie. Und da ist, glaube ich, der Punkt, das ist sehr, sehr gut. Und zwar, glaube ich, wirklich für jeden, unabhängig davon, ob man jetzt Leidensdruck hat oder krank ist, sondern um sich selber und seine Familiengeschichte zu reflektieren, die in jedem von uns drinsteckt, die bei jedem noch so tollen Bilderbuch aufwachsen, glaube ich, Konflikte und Probleme in einem selbst ausgelöst und gespeichert hat.
Herr Kemper, sehen Sie Verbindung von der Psychotherapie, die Herr Schwilden jetzt beschrieben hat, zu auch der Arbeit der Männerbewegung?
Ja, die Männergruppen, das waren Therapiegruppen. Also sogar explizit zum Teil. Also es gab männerradikale Therapie, die daraus entwickelt wurde. Und das waren letztlich therapeutische Gruppen. Man hat miteinander gesprochen, man hat über Sexualität gesprochen, man hat sich selbst kritisiert, man hat über Kindheitserfahrungen gesprochen. Ja, das waren quasi therapeutische Gruppen.
Und wenn wir jetzt versuchen, das nochmal konkret zu fassen, wie man, also diese Prägung, über die wir gesprochen haben, diese Kontinuitäten, wie man die eben durchbrechen kann. Herr Dittloff, Sie fragen sich das auch am Ende Ihres Essays. Wo endet meine Prägung, wo beginnt die Verantwortung und wo komme ich ins Handeln, nennen Sie das. Wo kommen Sie das denn konkret? Also können Sie vielleicht ein auch kleines Beispiel irgendwie sagen, wo das Handeln für Sie begonnen hat?
Ja gut, das Handeln hat natürlich schon im Schreiben des Buches begonnen, auch wenn ich das jetzt sozusagen als Ergebnis im Buch benenne, würde ich schon sagen, Raum zu schaffen, Gesprächsräume zu schaffen, das ist halt mein Beruf oder auch sozusagen ein Buch, das man lesen kann, das ist das, was ich leisten kann, dass man halt auch ins Nachdenken über Männlichkeit kommt und alles andere ist vielleicht auch eine Form der privaten Arbeit, wie man seine Beziehungen gestaltet. Da möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich da alles richtig mache oder so, ne? Aber ich glaube, das ist ganz klar für mich auch überhaupt diese auf Bühnen immer wieder darüber zu sprechen, Impulse zu senden und vielleicht aber auch LeserInnen aufzuzeigen, sozusagen durch eine Ähnlichkeit des Aufwachsens, auch wenn es für sich für alle Menschen anders anfühlt, sind wir doch in derselben Gesellschaft, sozusagen jetzt hier im deutschsprachigen Raum, in dem mein Buch hineinwirken kann, aufgewachsen. Und das irgendwie kritisch zu hinterfragen, ist, finde ich, ein wichtiger erster Schritt, um ins Handeln zu kommen, um dann auch irgendwie zu gucken, wie kann ich denn im Nachgang irgendwie ein feministischer Verbündeter werden. Und da ist der erste Schritt auf alle Fälle die Selbsterkenntnis und dann aber auch vielleicht beginnen andere Männer in ultramaskulinen Milieus irgendwie, wenn ich jetzt noch im Sportverein wäre, bin ich nicht mehr, aber auch da vielleicht zu unterbrechen, zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung oder so, ne? Also ich glaube, Selbsterkenntnis und darauf folgt aber auch sozusagen Anwenden im Alltag, in Gesprächen.
Und Sie sehen jetzt aber dieses Handeln eher, höre ich raus, in der Anschlusskommunikation über Ihren Essay Prägung oder gibt es auch schon eine Verbindung quasi zwischen dem Niederschreiben, also zwischen Ihrem Schreiben und Ihrer Lebenswirklichkeit, beeinflusst quasi schon das Aufschreiben Ihre Welt?
Auf alle Fälle, natürlich. Es fällt mir schwer, jetzt in alle meine persönlichen Beziehungen reinzugehen und die jetzt hier zu beschreiben, aber natürlich hat mich das sozusagen diese Rückbetrachtung in mir auch eine Scham produziert, die in meiner Vergangenheit liegt, die irgendwie so eine Art von Energie freisetzt, dass der Groschen gefallen ist, feministischer Verbündeter zu werden. Aber es ist schwierig zu sagen, hier, das ist eine Stelle, da habe ich es zum Beispiel gut gemacht oder da. Das ist irgendwie auch so ein Bereich, in dem feministisches Handeln für Hetero-Cis-Männer wie mich irgendwie schnell so eine Art von, es kann verwertbar gemacht werden, es kann profitabel gemacht werden. Und das ist etwas, wo ich irgendwie sehr vorsichtig bin, das auch auszusprechen. Ey, ich bin Feminist, guckt, was auch Frederik Schwilden ja schon gesagt hat. Ne?
Also kann man aber vielleicht auch nur mit Sex machen.
Ja, genau, mit Sex kann man das leichter machen und das würde ich jetzt gar nicht so ausführen wollen. Ja.
Ich würde eine Sache, weil mir die gerade aufgefallen ist, da mal was in die Runde werfen. Wir haben jetzt über Männlichkeit und du hast gerade auch so dieses Maskulinistische und es gibt da eine Sache, die so ein Moment war, wo ich mich auch gefragt habe, stellen wir Männlichkeit nicht auch auf eine Art zu negativ hin? Ich lebe in Erlangen, ja, der reichsten, spießigsten kleinen Großstadt Deutschlands, würde ich sagen. Und da war der CSD, Christopher Street Day. Und da hat sich dann so eine Frau von der SPD auf die Bühne gestellt und gesagt, so, wir müssen die Männlichkeit abschaffen. Und ich weiß, was die gemeint hat, oder zumindest ich vermute, was die gemeint hat. Die meinte irgendwie, wahrscheinlich meinte die das Patriarchat. Aber für mich und mein Aufwachsen und auch in meinem Freundeskreis ist irgendwie, weil wir gerade vorhin über die Schwulenbewegung gesprochen haben, das ist eine dezidiert männliche Gruppe. Und es gibt 100.000 Männerbilder innerhalb der Schwulenbewegung, innerhalb der schwulen Community. Also es gibt irgendwie Lederschwule, es gibt Bears, es gibt Otter, es gibt also 1.000 Phänotypen und 1.000 verschiedene Verhaltensweisen. Und ich glaube, insbesondere wenn man im Anbetracht des Leids, das wahnsinnig viele schwule Männer erfahren haben und immer noch erfahren, sagen per se, wir wollen jetzt die Männlichkeit abschaffen, ist es eigentlich ganz schön schlimm, weil man denen ja auch ihre Existenz und ihre Sexualität abspricht.
Ja, ich denke halt, es geht nicht einfach jetzt, wenn gesagt wird, wir müssen die Männlichkeit abschaffen, darum, das Patriarchat abzuschaffen, das auf jeden Fall auch. Aber ich denke, es geht vor allen Dingen darum, abzuschaffen, dass man sich als Mann sehen muss. Das ist, glaube ich, das Problem. Also da habe ich auch immer ein Problem mit gehabt. Also ich hatte immer Probleme damit, dass ich als ein Mann sein muss. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Niemand sollte ein Mann sein müssen.
So, wie meinst du das, dieses, ich muss ein Mann sein? Das finde ich voll interessant, weil ich auch Probleme damit hatte, im Sinne von so die typisch Männchen. Aber wie war das bei dir?
Ganz einfache Beispiele. Man sitzt im Taxi mit Leuten, wo man eine Fahrgemeinschaft hat und jemand fängt an, über Fußball zu reden und man muss über Fußball reden. Das ist jetzt ein sehr harmloses Beispiel. Es gibt viel krassere Beispiele. Also damals eben meine Generation, da war das so, wir mussten zur Bundeswehr. Es gab ja die Wehrpflicht, da mussten Männer zur Bundeswehr und man musste dann als Mann zur Bundeswehr, weil man Mann ist. Also das heißt, man muss sich definieren als Mann und das müsste abgeschafft werden. Ich möchte mich definieren als Mensch, aber nicht als Mann. So.
Würde ich auch voll unterstreichen. Es gab irgendwie in meiner Kindheit gab es so einen Moment. Ich habe relativ viel irgendwie auch mit Freundinnen gemacht und habe irgendwie viel mit denen gesprochen, auch über Gefühle gesprochen, sozusagen in der frühen Zeit des Gymnasiums. Und dann gab es irgendwann einen Freund, der gesagt hat, hey Christian, wenn du nicht aufhörst, mit den Mädchen zu sprechen, dann darfst du nicht mehr mit uns sprechen, sozusagen. Also es gab wirklich so eine ganz klare Abgrenzung. Und das hat mich auch stark irritiert und ich habe es noch einfach nicht gemacht, aufgehört sozusagen, aber es geht einfach sozusagen eine Gewalt davon aus, immer wenn man sozusagen sich in so einen engen Begriff zwängen muss.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir sprechen über Männerbilder. Ich möchte diesen Punkt nochmal aufgreifen. Der Autor Frederik Schwilden hat gerade angesprochen, haben wir jetzt nicht zu negativ über Männlichkeit gesprochen? Und wir haben uns tatsächlich bei der Frage nach Geschlecht und Verantwortung, nach Patriarchat und der Kritik an Männerbildern, wir haben uns jetzt immer an Negativfolien abgearbeitet. Also wovon wollen wir uns abgrenzen? Von Faschismus, von Antifeminismus oder wovon will man sich abgrenzen? Und Andreas Kemper, der Soziologe, und Christian Dittloff, der Autor, sind noch bei mir. Herr Kemper, wenn Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie möchten sich nicht als Mann, sondern als Mensch definieren. Wenn Sie aber eine soziologische Definition oder eine Definition von Männlichkeit, eine positive, entwerfen müssten, was müsste die denn enthalten? Also vielleicht auch welche Momente von Männlichkeit, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben?
Ja, das wäre dann halt eine kritische Männlichkeit, die die Tendenz hat, sich aufzulösen. Das wäre halt die Männlichkeit, die ich halt da akzeptieren würde als Definition. In dem Sinne, dass halt wirklich Männlichkeit keine Rolle mehr spielen sollte. Also wenn ich sage, Männlichkeit sollte keine Rolle mehr spielen, dann meine ich damit nicht, dass man sich nicht kritisch reflektieren soll im Hinblick auf die ganzen Vorteile, die man hat. Also ich hatte ja vorhin von dieser patriarchalen Dividende gesprochen, die man einfach hat als Mann in dieser Gesellschaft. Das sollte man reflektieren, aber mir schwebt eher eine Gesellschaft vor, in der das wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielt. In der es einfach sowas wie Männlichkeit oder Weiblichkeit, dass es diese Begriffe gar nicht mehr benötigte.
Wahrscheinlich ist es bis dahin noch ein recht langer Weg. Was würden Sie sagen, wäre das Handlungsmoment, was auf dem Weg zu dieser Utopie jetzt am unmittelbarsten vor uns läge?
Da denke ich halt, die Klimakatastrophe ist da einfach das, wo wir mit umgehen müssen. Und die hat sehr viel zu tun mit männlichen Selbstbildern, mit männlicher Energie. Es gab vor ein paar Jahren diese Autofahrerpartei, das waren fast nur Männer. Und das ist heute quasi die AfD, die auch diese Männlichkeit, also meiner Meinung nach, auch extrem fördert und auch da die Klimakatastrophe einfach negiert. Also ich denke, man müsste das im Hinblick mit diesem zentralen Thema, was für uns alles immer wichtiger wird, die Klimakatastrophe, da müsste dann auch eben die Männlichkeit in Frage gestellt werden als ein wichtiger Motor, der diese ganze Klimakatastrophe vorangetrieben hat, diese energetische Männlichkeit.
Christian Dittloff, Sie schreiben in Ihrem Buch an einer Stelle, dass Sie sich heute häufiger in den Gefühlswelten von Frauen, also in Romanen von Autorinnen wiederfinden, was mich ehrlich gesagt überrascht hat. Haben Sie eine begründete Hoffnung, dass sich das irgendwann nochmal ändert und Sie quasi auch Romane von Autoren lesen können und sagen, ja, in dieser neuen Erzählung von Männlichkeit finde ich mich wieder?
Ja, klar, die Hoffnung habe ich auch, aber ich würde mir auch eher wünschen, dass es keine Rolle spielt, sozusagen, dass alle Geschlechter alle Texte schreiben können, auch aus einem begründeten Platz in der Gesellschaft heraus, dass es nicht so wichtig ist, sozusagen, wer dahinter sitzt. Aber die Hoffnung, klar, die habe ich, sonst könnte ja gar nicht hier sein.
Herr Schwilden, wie ist das bei Ihnen? Sie haben ja jetzt gesagt, Ihnen geht es aber doch noch darum, Männlichkeit als ein positives Bild, auch was öffentlich sein kann, womit Sie vielleicht sich auch selber identifizieren, was Sie weitergeben, dass das Bestand haben soll oder präsent bleiben soll.
Auf jeden Fall. Also ich fand, das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern wirklich nur, also im Diskurs, was Herr Kemper gerade gesagt hat, eine ganz, ganz schlimme Dystopie. Dieses, also richtig ist, das Geschlecht sollte für niemanden mehr eine negative Konsequenz haben oder die Geschlechtsidentität, das sehe ich absolut auch so. Aber wenn ich mir jetzt, wir sprachen vorhin immer über Schwulen und Lesbenbewegung und so weiter, da sagt man so, I'm a Pride, weiß ich nicht, Black Lesbian oder sonst was, ja. Also die sind ja gerade stolz auf ihre Identitäten. Und ich glaube, dass dieses Annehmen dessen, was wir sind, und das Geschlecht ist eine von ganz, ganz vielen Teilen, die uns als Mensch ausmachen. Und es gibt Leute, denen das wichtig ist, andere Leute, denen das nicht wichtig ist. Und ich möchte eine humanistische Mündigkeit. Also das hat auch schon mal besser funktioniert. Also wenn wir uns David Bowie oder Lou Reed angucken, und Lou Reed hat ja bei The Velvet Underground über Transidentitäten gesungen. Und David Bowie hat ganz viele verschiedene Rollen gehabt. Und ich finde, Männlichkeit positiv selbst füllen. Und das sehe ich bei meinen zwei Kindern. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Ich finde das fantastisch. Ich finde das so unglaublich toll. Und wenn ich mit meiner Frau darüber spreche, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wir sehen uns jetzt beide nicht als, oh, ich bin der Mann und sie ist die Frau. Und das hat jeder so seine Sonne. Also eine Frau leitet ein Kunstmuseum, die ist jetzt nicht die Hausfrau. Also ich bin mehr lustigerweise der Hausmann eigentlich, so Gartenarbeit, so den ganzen Kram mache ich. Aber dass man da positive Dinge vorlebt und auch schon sagt, ich meine, ganz ehrlich, es gibt nun mal körperliche Unterschiede, die sind da. Es gibt soziologische Unterschiede, die sind vielleicht angelernt, vielleicht auch nicht. Und das zu negieren, heißt ehrlich gesagt auch so ein bisschen, finde ich, die Vielfalt der Menschen irgendwie so ausblenden. Und dann sind wir so, weiß ich nicht, asexuelle Wesen. Und das will ich gar nicht. Ich finde es schon gut, dass es diese Identitäten gibt, aber eben positiv besetzen.
Und können Sie ein bisschen konkreter machen, womit diese Identität als Mann für Sie dann gefüllt wäre? Also was Sie vielleicht auch konkret als Vater dann weitergeben an Ihre Kinder? Was bedeutet, ein Mann zu sein?
Mann bedeutet jetzt erstmal, also rein biologisch, sich das anzugucken, was haben wir denn da? Und dann zu sagen, finde ich diese Rolle gut oder finde ich nicht? Und dann zu sagen, möchte ich das? Also das ist eine Frage von Mündigkeit, glaube ich. Und dann ein guter Mann heutzutage zu sein, würde ich sagen, heißt zu fragen, findest du das gut, darf ich das? Also irgendwie, meine Tochter ist da lustigerweise viel übergriffiger als mein Sohn. Meine Tochter will alle küssen, wirklich sofort, die rennen hin, zack. Und ich sage, nee, frag doch mal, ob das Gegenüber will. Und ich glaube, wenn man das Jungs früh mit beibringt, dann kann das eine gute Männlichkeit werden.
Sie haben David Bowie jetzt genannt. Haben Sie gute männliche Vorbilder? Gibt es sowas für Sie?
David Bowie wäre ein schlechtes. Also der war zwar gut auf eine Art in der Vielfalt der Rollen, aber der hat ja auch, ich will mal sagen, zu jungen Menschen Sex gehabt am Anfang seiner Karriere. Das vielleicht nicht ganz so gut, aber Lou Reed auf jeden Fall. Also das fand ich, war toll, weil da ist alles drin. Ich finde auch, was Rosa von Braunheim gemacht hat, unglaublich toll. Das sind Filme, die er gemacht hat, die gezeigt haben, da gibt's ganz, ganz viel. Und das sind jetzt Sachen aus der Vergangenheit. Wenn ich mir das heute angucke, ich finde, dass Dirk von Lozo von Tokotronik ein sehr, sehr schöner Mann ist und auch, glaube ich, ein gutes Männerbild hat, weil er auch darüber singt, dass er Pizza nachts mit Champignons aufpeppen kann.
Herr Dittloff, wie ist mit Ihnen Ihren Vorbildern?
Auf jeden Fall habe ich gleich zwei Anknüpfungspunkte, nämlich natürlich auch Tokotronic und Dirk von Lutze, klar. Aber auch Velvet Underground, weil ich war gerade vor kurzem auf dem Konzert von John Cale, einer der anderen Gründer von Velvet Underground. Aber ich finde, es geht irgendwie zur Kritik auch von Männlichkeitsbildern dazu, dass man sich auch kritisch mit Vorbildern oder Idolen überhaupt beschäftigt, so von der Struktur her. Und denn alle Menschen sind verstrickt in komplizierte Machtverhältnisse. Und deshalb plädiere ich in meinem Buch, aber auch im Sprechen über mein Buch, eher auch über vorbildhafte Handlungen vielleicht. Und ich würde mal sagen, mein Vater war ein Vorbild für mich, denn seine Weichheit war ungewöhnlich. Und vielleicht war Kurt Cobain ein Vorbild für mich, denn so einen feministischen Rockstar gab es selten sozusagen in der Zeit. Also ich würde es ein bisschen auch auf die Handlungen, konkrete Handlungen versuchen auch zu bringen, den Fokus in den Blick auf Vorbilder.
Andreas Kemper, ich gebe Ihnen das Schlusswort zu den Vorbildern. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, Vorbilder ist wirklich schwierig. Ich habe da, glaube ich, keine Vorbilder mehr. Ich denke, es geht ja auch darum, halt an die Front zu kommen und zu sehen, wo geht's weiter, wie bringen wir Neues hervor und nicht, was machen wir nach. Und Vorbilder wäre was nachmachen. Und bei Schlusswörtern bin ich da auch immer ganz, tue ich auch mal extrem schwer.
Das war super.
Weil es ja genau darum geht, eben nicht was zu beschließen, sondern es geht ja weiter.
Das ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Wir haben über Männerbilder gesprochen hier bei Deutschlandfunk Kultur. Junge weiße Männer waren unser Thema, wie sie faschistische Traditionen durchbrechen können, neue Vorstellungen von Männlichkeit an ihre Söhne weitergeben, aber auch welche antifeministischen Bewegungen nach wie vor präsent sind. Und dieses Nachdenken über Geschlecht und Verantwortung, das geht sicherlich an vielen Stellen weiter. Wir sind für heute am Ende. Meine Gesprächspartner waren der Soziologe und Männlichkeitsexperte Andreas Kemper, außerdem der Autor Frederik Schwilden mit seinem Debütroman Toxic Man, gerade erschienen bei Piper, und der Autor Christian Dittloff mit seinem Essay Prägung, Nachdenken über Männlichkeit aus dem Berlin Verlag. Ich bedanke mich bei Ihnen allen dreien. Danke für die Diskussion. Mein Name ist Miriam C. und ich verabschiede mich damit. Tschüss und gutes Weiterhören.